Die Atlas-Initiative präsentiert das Fest der Freiheit 2025 in Fulda.
Also herzlich willkommen zur letzten Gesprächsrunde. Ich begrüße nochmal zu meiner Rechten, er wurde gerade schon vorgestellt, General AD Harald Kujat, Gabriele Gysi, für alle, die Sie nicht kennen, Schauspielerin, Dramaturgin, Regisseurin und Buchautorin dieses Buches, auf das ich später noch gern zu sprechen kommen möchte. Und zu meiner Linken Alexander von Bismarck, Unternehmer, Jurist, Lokalpolitiker und ein Vermittler und Lobbyist in Sachen Verständigung zwischen Russland und Deutschland. Er hat den Bismarck-Dialog gegründet als Nachfolgeorganisation der Petersburger Gespräche, die im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges eingestellt wurden. Von deutscher Seite, muss man sagen. Und haben Sie sich's gemütlich gemacht?
Wir schäkern nur.
Frau Gysi, welche Interessen vertritt die Bundesregierung, wenn der deutsche Bundeskanzler im Bundestag verkündet, dass die Bundesregierung künftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen wird, um die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas zu machen? Und das sei dem bevölkerungsstärksten und wirtschaftlich stärksten Land nur angemessen.
Wieder.
Ich habe das wieder vergessen. Egal, ist schlimm genug.
Naja, er vertritt auf keinen Fall die Interessen Deutschlands. Und er vertritt auch auf keinen Fall die Interessen Europas. Weil ich denke einfach in dem Fall wie Willy Brandt. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und es ist kein bürokratischer Vorgang. Der Vorgang, der jetzt stattfindet, erregt ja auf allen Ebenen alle Menschen und zu Recht. Ja. Und wir müssen uns unserer eigenen Geschichte besinnen. Und wenn der Bundeskanzler Bomben auf den Kreml werfen möchte und das für möglich hält und für vernünftig, dann muss eigentlich jeder Mensch widersprechen. Es ist weder vernünftig noch menschlich. Es ist im Ich könnte ihm vielleicht juristisch gesehen durch den Wahnsinn eine geringere Zurechnungsfähigkeit zubilligen, der in dieser Aussage liegt. Also wenn ich diese Aussage mache, dann sprengt sie die Vorstellung, die Millionen Menschen von ihrem Leben entwickeln könnten, weil es Krieg bedeuten muss. Nicht kann, sondern wird und muss. Und für aus meinem Blick heraus finde ich die ganze Art und Weise, wie wir über diese Situation sprechen, unhaltbar. Die ist auch keine militärtechnische Frage. Wir wissen nichts von der Ukraine. Das Einzige, was wir über die Ukraine täglich hören, ist, was Herr Selenskyj macht. Selenskyj ist die Ukraine. Und darum, also Herr Selenskyj soll viel Glück in seinem Leben erleben, aber nicht an dieser Position dann. Niemand fragt, wie wird da gelebt, was erleben die Menschen, wie sieht Kiew aus, warum trinken die in Kiew Kaffee, sitzen in Cafés rum, Frau von der Leyen kommt Champagner trinken und im Donetsbecken fallen die Bomben. Was soll das? Und diese Entwicklung geht seit 2014 und wir wissen nichts. Uns wird jedenfalls nichts über öffentliche Medien mitgeteilt. Das finde ich empörend, weil gleichzeitig in meinem Namen auch permanent so getan wird, als würde die Welt vor einer Entscheidungsschlacht in der Ukraine stehen, die offensichtlich niemanden interessiert, außer dass die Jungs da sterben. Also ich finde das, und insofern finde ich die Haltung empörend. Und ich möchte Michael von der Schulenburg zitieren, das mache ich sehr gerne, der auch aufmerksam macht, wie weit die Russen und die Ukrainer in den Istanbuler Verträgen waren und das als eine diplomatische Höchstleistung beider Seiten beschreibt, die durch den Einspruch der Westalliierten zerstört wurde. So ist es nun mal. Da kann man jetzt auch nicht irgendwas anderes tun. Und der Schulenburg sagte, Man muss die UNO-Charta oder Charta lesen. Und in der UNO-Charta steht, bei Ausbruch eines Konfliktes ist jedes Mitgliedsland der UNO verpflichtet, zur Lösung des Konfliktes beizutragen. Da das nicht geschieht, schlussfolgert Schulenburg, und ich schließe mich ihm an, dass wir, da wir die Lösung nicht vorantreiben, permanent die UNO-Charta brechen.
Das ist das.
Der von Bismarck hat gerade das entsprechende Dokument. Ja.
Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Ja. Er ist ein sehr guter Freund von mir und er war 34 Jahre in der UNO tätig, in allen Kriegsgebieten. Und er sagt, ja, die UN-Charta ist eigentlich das Produkt für die gesamte Welt. Nie wieder Krieg. Und man hat eben diese Friedensaufgabe in erster Linie zu tun. Deshalb, da ist er sehr verpflichtet gewesen. So lange Jahre sitzt jetzt im Europaparlament und er sagt, es gibt das Wort Diplomatie und Verhandlungen überhaupt nicht mehr in diesem Parlament. Und das nervt Sie ganz schön sehr.
Herr Kujat, Sie haben es ja gerade ausgeführt. Die Ukraine hat zu keinem Zeitpunkt war in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Nun ist es so, wenn wir mal zurückdenken an das Jahr 2008, als erstmalig auf der NATO-Versammlung in Bukarest ins Spiel gebracht wurde, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen, waren es seinerzeit die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und damals noch Nicolas Sarkozy, die den amerikanischen Präsidenten ganz klar darauf hingewiesen haben, dass das eine rote Linie ist, die Putin nicht überschritten haben möchte. Ja, ja. Und dann kam ein paar Jahre später, Sie hat es gerade schon erwähnt, Frau Gysi, der Putsch in der Ukraine, und es war Ihre Freundin Victoria Nuland, Sie bezeichnen sie als Ihre Freundin, ich gebe das jetzt nur wieder, die sich ja damit gebrüstet hat, mit wie viel Geld der amerikanische Steuerzahler. 5 Milliarden, korrekt. Und letztlich war das ja eine Vorbedingung für den Krieg, der dann ausgebrochen ist 2022.
Naja, es, was daraus entstand, war ja, dass insbesondere im Donbass, in diesen beiden Republiken die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit erklärt wurde, weil man eben mit diesem Putsch nicht einverstanden war. Im Übrigen gab es dann auch noch ein Dekret, Präsidentendekret, dass die russische Sprache eingeschränkt wird, Kulturausübung und so weiter. Das führte eben dann zu diesem Bürgerkrieg in der Ukraine mit insgesamt 14.000 Toten. Also 12.000 russischsprachige ukrainische Staatsbürger und 2.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte. Es waren ja insbesondere diese Azov-Soldaten, die dort den Krieg geführt haben. Aber wichtig ist, Sie haben ja auf 2008 hingewiesen, es gibt, ich hatte ja über das positive Verhältnis gesprochen, dass wir mit Russland hatten, durch den NATO-Russland-Grundlagenvertrag. Und das war in der Tat so, die meisten Menschen haben das vergessen. Russland hatte damals russische Streitkräfte einem NATO-Befehlshaber für den Einsatz unterstellt, in diesem Fall sogar im deutschen NATO-Befehlshaber. Ich persönlich habe das mit Russland damals verhandelt, habe Ihnen das ja erzählt. Und wir haben auf der anderen Seite nach dem Untergang des russischen Nuklear-U-Bootes Kursk ja den Russen sehr geholfen, auch was die Tiefseerettung von gesunkenen U-Boot-Besatzungen betrifft. Also es war ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis. Ich war ja Vorsitzender des NATO-Russland-Rates der Generalstabschefs. Ich war aber auch, das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen, auch Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs, sowieso sozusagen das Pendant. Und ich hatte einen kleinen Stab in Kiew, bin oft auch in Kiew gewesen, alle 6 Wochen, alle 2 Monate. Und unser Ziel war es, die ukrainischen Streitkräfte sozusagen in die Demokratie zu integrieren. Ja, also parlamentarische Kontrolle, Budgetrecht des Parlaments, Abschaffung des Generalstabs sowie alter sowjetischer Prägung und vieles mehr. Und immer, wenn ich hier in der Ukraine war, damals war Kutschma Präsident, wurde ich gefragt, wann werden wir denn jetzt endlich Mitglied der NATO? Unsere Armee tut doch alles, was Sie sagen. Und ich musste dann erklären, wissen Sie, Da liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Nicht Ihre Armee wird Mitglied der NATO, sondern Sie als Staat, als Land. Und Sie sind nach meiner Auffassung überhaupt nicht in der Lage, im Augenblick der NATO beizutreten. Und ob Sie das jemals werden, kann ich natürlich nicht beurteilen. Deshalb komme ich noch mal auf das, was Sie gesagt haben, auf 2008 zurück. In der Tat war es so, dass damals der amerikanische Präsident Bush mit ziemlichem Nachdruck versucht hat, eine Einladung der Ukraine und Georgiens als NATO-Mitgliedstaaten durchzusetzen. Es ist ja so, dass nicht ein Land sagen kann, ich möchte jetzt Mitglied der NATO werden und dann wird es Mitglied der NATO, sondern es muss von allen Mitgliedstaaten zum Beitritt eingeladen werden, im Konsens. Es gilt also das Konsensprinzip in der NATO und Frankreich und Deutschland haben damals mit Nein gestimmt. Daraufhin wurde, wie das üblich ist in solchen Fällen, zur Gesichtswahrung des amerikanischen Präsidenten in das Kommuniqué also eine Perspektive aufgenommen, für beide Staaten Mitglied zu werden. Und das führte dann unmittelbar übrigens zum Georgienkrieg. Ja, am 8. August des gleichen Jahres hat dann unter dem damaligen georgischen Präsidenten Saakaschwili hat Georgien versucht, Südossetien, das sich durch eine Sezession von Georgien getrennt hatte, ein kleines Land, weniger als 300.000 Einwohner, zurückzuholen, sozusagen. Ja. Es hat natürlich auch immer Spannungen gegeben, das muss ich in dem Zusammenhang auch betonen. Wenn ich in Georgien war, damals war Shevardnadze Präsident, da habe ich ihn immer gefragt, wie ist denn das die Situation mit Russland. Und er war schon manchmal sehr kritisch, aber er sagte immer, wenn es etwas passiert, dann rufe ich Putin an und dann ist das innerhalb kürzester Zeit geregelt. Das war nun bei Saakaschwili nicht mehr. Der verstand diese vage Perspektive sozusagen als, nun hat sich der Schutzschirm der NATO über ihn aufgespannt und er könnte es wagen. Und dann sind bereits in den ersten drei Tagen 164 Zivilisten getötet worden, aber eben auch 14 russische Soldaten, die dort als Friedenstruppe stationiert waren. Das hat dann dazu geführt, dass Russland, es war genau in der Zeit der Olympischen Spiele in Peking, dass Russland gesagt hat, so, jetzt machen wir Schluss damit. Und die haben dann die georgischen Streitkräfte bis kurz vor Tiflis zurückgetrieben. Und Sarkozy war es dann damals, der dann ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt hat. Heute wird das immer so dargestellt, als hätte Russland die Georgien überfallen. Das ist nicht so gewesen. Es hat im Übrigen eine Untersuchungskommission sogar gegeben der Europäischen Union, die präzise das festgestellt hat, was ich eben gesagt habe.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Es scheint ein grundsätzliches Problem zu sein, dass Zusammenhänge kolportiert werden, die so nicht stattgefunden haben.
Ja.
Das ist ein nachrichtendienstliches Problem, aber es ist wahrscheinlich auch ein mediales Problem. Es ist ein Bildungsproblem in der Bevölkerung und offenkundig auch der Eliten. Das haben Sie ursächlich ein bisschen ausgemacht für die Diplomatie, die faktisch nicht mehr stattfindet, den Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Das hat Frau Gysi so durchklingen lassen und Sie auch, Herr Kujat. Ich wollte aber ganz gerne mal auf was anderes hinaus. Es ist ja so eine Art Rollenverteilung. Die USA haben sich jetzt unter Donald Trump quasi zurückgezogen, mehr oder weniger. Es ist noch nicht da, wo es hin soll. Und die Europäer stehen jetzt da und wissen eigentlich nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und wir benehmen sich wie ungezogene Kinder und maulen. Ist das der verzweifelte Versuch der Gesichtsstandswahrung, weil man aus der Nummer nicht mehr rauskommt?
Sie haben keine Strategie. Sie haben keine Strategie grundsätzlich und wissen auch nicht, wie sie zurückrudern sollen. Weil selbst wenn hier ein Frieden geschlossen wird, stehen sie da und sagen, jetzt haben wir die Bevölkerung so installiert, dass sie bereit sind, diese vielen Billionen, geht ja nicht mehr um Milliarden, es geht ja um Billionen, dass wir die in die Waffen stecken können. Wie erklären wir das nun, dass auf einmal an uns vorbei ein Frieden gemacht wird, wir sind dann sofort weg vom Fenster. Also Sie müssen mit dieser aller Macht, weil wir noch diese vielen inneren Probleme in Deutschland haben, die Sie nicht lösen können, müssen Sie natürlich sich daran festhalten und müssen sozusagen diese Kriegshysterie immer weiter nach vorne treiben. Leider kenne ich so viele, die jetzt in der Regierung sitzen, persönlich. Und wenn Sie persönlich mit den Menschen sprechen, ob das in der CDU ist oder in der SPD, die sind völlig hilflos. Das sagen Sie ihnen persönlich. Natürlich draußen nicht. Sie müssen immer mitmachen. Aber es ist
unvorstellbar, wieso müssen Sie? Sie müssen nicht mitmachen.
Ja.
Und ich verstehe auch nicht, welches Gesicht Sie wahren sollen.
Nein.
Da werden, also wie soll ich sagen, Parameter aufgestellt, völlig jenseits der Realität.
Hast du völlig recht. Aber die Hauptfrage ist, es sind ja die vielen Abgeordneten, die auch eine eigene Meinung haben, aber sie nicht sagen dürfen in der Partei, auch nicht in der Fraktion, weil sie sofort weggedrängt werden, ausgegrenzt werden. Das ist ja unsere Parteiendemokratie, die eigentlich völlig überholt ist. Man braucht da eine Riesenreformation, dass das anders passiert, was wir ja schon gehört haben. Weil ich habe selbst früher in einer Partei der CDU das alles miterlebt, wie brutal die Aufstellung der Landeslisten waren, die dann dazu geführt haben, dass natürlich die guten Leute oft ausgegrenzt werden, weil die weniger gebildeten Leute sich zusammengetan haben und sich auf die vorderen Plätze gepackt haben. Und natürlich die Intelligenten, die haben sich ordentlich verhalten, die haben miteinander gesprochen, aber die hatten gar keine Chance. Da wurden dann Allianzen gepackt. Und nun haben wir da ungebildete Leute im Bundestag, die letztendlich gerne bleiben wollen. Das ist das Hauptproblem.
Ja, aber wir sind hier unsere Bank
und
sind nicht einverstanden mit der Durchsetzung des Peters-Prinzips, dass sozusagen der Idiot dann immer da enden muss.
Die Stufe der Inkompetenz.
Das ist die Realität.
Stufe der Inkompetenz muss erreicht werden. Ja, damit sind wir auf dieser Bank nicht einverstanden.
Nein, wir auch nicht.
Ich jetzt nicht in Sippenhaft genommen.
Wir erkennen natürlich, was die Strategie ist. Ich nenne sie ja die 3I-Strategie, nämlich Inkompetenz, Ignoranz und Ideologie.
Ja. Und das Vereinigung.
Die Realpolitik ist verloren gegangen.
Aber wir akzeptieren nicht, dass in einer existenziellen Frage, und wir befinden uns, das ist eine existenzielle Frage für uns, in einer Situation, in der auch ein Politiker, der nur seinem Gewissen verantwortlich ist und nicht seinem Parteivorsitzenden oder irgendeinem Ortsverein, dass der aufsteht und sagt, ich mache das nicht mit.
Deshalb sage ich ja immer in meinem YouTube-Kanal, versuche ich die jungen Leute, die sagen, wir können das gar nicht ändern, das dauert viel zu lange, wir wollen, wenn, schnell was ändern, sage ich oft, geht zu euren Abgeordneten in den Wahlkreisen hin und nervt sie mit ganz anderen Fragen immer wieder, dass dann die so genervt sind, dass sie das in der Fraktion sagen und sich dann auch mal trauen, dass das sozusagen stellvertretend von anderen Bürgern mir gesagt worden ist, weil er selber vielleicht auch so denkt. Und er kann dann sich dahinter verstecken, dass diese Menschen ihm das gesagt haben. Weil dann kommt eine Bewegung in einer Fraktion. Nur dann, wenn draußen alle einzelnen Abgeordneten aus den Wahlkreisen genervt werden. Und die haben ja viele Treffen.
Aber der Angriff ist doch so vehement. Der ist doch nicht zurückzuführen auf Abgeordnete oder nicht. Wir wissen nichts über die Ukraine. Wir brechen die Beziehung nach Russland ab. Deutschland und Russland haben eine sehr enge Geschichte. Die sowjetische Besatzungsmacht hat unter dem Tulpanow, das weiß ich, weil ich für das Buch auch mich darum noch mal gekümmert habe, die Russen haben im Grunde versucht, das ist ja schön.
Der Russe war es.
Der Russe war es, ja.
Vorlesen.
Die Russen haben versucht, die Deutschen als Kulturnation zu verstehen. Also ich kann sagen, im Osten haben sie noch Theater gegründet, es gab schon unendliche, haben ihnen nicht gereicht, weil die Russen ja beseelt sind vom Glauben an die deutsche Kultur. Das ist ja auch heute noch. Der Grigorjew, der rausgeschmissen wurde bei den Münchner Philharmonikern, der organisiert in Russland eine Konzertreise mit nur deutschen Komponisten, ja, um eine kulturelle Beziehung zu erhalten. Und da darf man nicht einfach Ja sagen. Und da ist es scheißegal, in welcher Partei man ist, welcher Ideologie man die präferiert. Es ist scheißegal. Das, was jetzt gespielt wird, ist zu existenziell.
Das ist es.
Und da muss man aufstehen, einfach, finde ich, aus dem eigenen Kulturverständnis heraus. Ich meine, hier wurde Kant zitiert. Hier wurde sich bezogen auf die deutsche Philosophiegeschichte. Und alles soll keine Gültigkeit haben? Das kann doch nicht wahr sein. Für wie dämlich hält man uns?
Aber deshalb, der Punkt ist vielleicht einfach,
ja,
auch...
Deshalb, Gabriele, deshalb habe ich ja diesen Bismarck-Dialog gegründet und fahre laufend nach Russland, nehme an Konferenzen teil. Ich interviewe Menschen, aber auch Offizielle. Und ich will auch hier zeigen, dass man mit allen Leuten dort sprechen kann. Ich habe mit Maria Sacharowa ein Interview gehabt. Anschließend hat sie mir gesagt,
der Sprecherin
des Auswärtigen Amtes dort, des Außenministeriums von Lavrov, hat mir gesagt, Herr von Bismarck, ich habe eine Tochter, die ist 14 und die lernt Deutsch. Und da sieht man, wie die Einstellung, und sie merken mit jedem, den sie in Russland treffen, wie deutschfreundlich sie sind. Das kann man hier gar nicht verstehen. Die Russen sollen unsere Feinde sein. Und die Russen kommen zu uns und sagen, was ist bei euch los? Wir wollen mit euch zusammenarbeiten, wirtschaftlich, freundschaftlich, kulturell. Und man merkt, dass sie nicht mit den Italienern, nicht mit den Franzosen, sie wollen mit uns Deutschen. Und ich frage oft immer, auch den Dugin, den ich das letzte Mal interviewt habe, ich sag, was habt ihr denn noch von uns? Ihr könnt mittlerweile alles selbst. Ihr habt eine sensationelle Ausbildung. Die Ingenieure schaffen dort alles selbst. Das hat diese Konfrontation dazu geführt, dass sie viel, viel mehr selber initiieren und machen können. Deshalb geht die Wirtschaft da nach oben. Bei uns geht sie nach unten. Uns wird ja in den Mainstream-Medien genau das Gegenteil erzählt. Und er sagt, wir haben eine menschliche, kulturelle Verbindung, die für uns wichtiger ist als alles andere. Das hat mich sehr bewegt.
Das heißt aber auch, dass es den russischen Menschen, zumal offiziellen Stellen, besser gelingt, zu unterscheiden zwischen deutscher Politik und dem deutschen Volk, der deutschen Bevölkerung. Das hört man auch bei Putin immer wieder heraus.
Das tun ja auch die ostdeutschen Menschen. Das habe ich gelernt, als ich von Schleswig-Holstein nach Sachsen-Anhalt vor 35 gezogen bin. Habe ich gemerkt, dass man sehr klar unterscheidet, wie die Russen übrigens auch, zwischen der Regierung und den Menschen. Also das ist das, was viel sensibler in der Sprache auch gesagt wird. Ich bin ja sehr amerikanisch aufgewachsen im Westen. Man hat immer pauschalisiert, das sind die Russen, das sind die Chinesen und so weiter. Und man hat im Westen nie getrennt. Mhm. Das habe ich erst, als ich rüber gemacht habe sozusagen, habe ich gelernt, wie man das auch unterscheiden kann. Und das tun die Russen ganz massiv.
Aber das ist vielleicht ein springender Punkt, wenn nämlich die Politiker quasi ausfallen.
Wir möchten hier dem beipflichten und sagen,
die rechte Bank. Die rechte Bank,
ein General, Mon General, hat darauf aufmerksam gemacht, dass es noch personalisiert wird, nämlich der Russe. Und in der Politik bringen sie es. Ja, das ist aber nicht so geläufig.
Der Ami
sagt, Ami die junge Generation
genauso, ist genauso abwertend.
Ja. Aber es ist einfach im Gebrauch anders. Im Moment wird es genutzt. der Amerikaner ist in seiner Existenz nicht so angezweifelt und der große Freiheitsdrang der Amerikaner.
Der springende Punkt ist, glaube ich, der, den gerade Alexander von Bismarck gemacht hat, und wir haben auch darüber gesprochen. Wir sind in der DDR aufgewachsen, wir haben die Sowjetsoldaten in den Kasernen, die haben mit uns gelebt, die gab es in jeder Stadt, und im Westen waren das die GIs. Das heißt, wir waren ideologisch nicht nur, also in der DDR haben wir die, war der Amerikaner der Imperialist.
Ja, weil der Imperialist ist keine persönliche rassische Beschreibung. Das ist ein Gesellschaftszustand, und dann kann man sagen, also ich akzeptiere den Imperialismus nicht oder doch. Das ist etwas anderes. Das, was mich so vehement empört, ist die Art und Weise, wie Politik personalisiert wird. Also Putin zum Beispiel, alles Böse ist ja der Teufel per se. Das geht einfach nicht. Und wie dann auch die USA erzählt werden über Präsidenten, das geht nicht. Die USA sind größer und differenzierter.
Aber trotzdem noch mal auf das Verständnis der deutschen Bevölkerung zu kommen und die Haltung gegenüber Russland. Es ist interessant, dass offenkundig nicht differenziert wird zwischen der Sowjetzeit und dem heutigen Russland. Dass die Gräueltaten der Kommunisten sozusagen den Russen heute noch angedichtet werden. Dass es ein kollektives Loch gibt, ein aufklärerisches Loch. Das bezieht sich aber sowohl auf Ostdeutschland als auch auf Westdeutschland, meiner Erfahrung nach.
Aber es ist ja so, ich habe mir das im Zusammenhang mit dem Buch angeguckt, es ist völlig wurscht, was die Russen für eine Regierungsform haben. Oder wie du bewertest, du könntest zum Kommunismus auch sagen, die haben eine Bevölkerung mit 80% Analphabeten alphabetisiert. Also es gibt nicht nur die Gräueltaten, sondern es gibt auch eine Geschichte der Entwicklung. Und egal, wenn ich vom Ersten Weltkrieg aus gucke, da hatten die Russen Zaren und mussten unbedingt bekämpft werden. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg, da gab es Stalin, der den Sozialismus für ein Land beschlossen hatte und den universalistischen Gedanken genau abgegeben hatte, mussten sie bekämpft werden. Und der Gorbatschow war Russland wahrscheinlich das demokratischste Land in Aufregung mit unendlichen neuen Gesetzen, Verfassungen und so weiter, musste bekämpft werden. Können wir es nicht mal lassen?
Also worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, grundsätzlich ist es ja so, Menschen, die man nicht kennt, die kann man leichter hassen und gegen die kann man auch leichter hetzen, als wenn man ein Gespür für die Menschen hat, wenn man sie mal kennengelernt hat.
Und Entschuldigung, da möchte ich die Frage anschließen. Und man muss sich fragen, wozu brauche ich diesen Hass?
Ja, das ist ja...
Ich kann es ja doch einfach lassen.
Ja. Das ist ja leider.
Woanders ist es anders.
Ja, das ist ja leider Theorie. Unsere Regierung zeigt ja, dass wir und die Mainstream-Medien dazu zeigt ja, dass wir hassen sollen. Und dem kann man ja nur entgegnen, dass Menschen eben zusammenkommen. Aber in dem 19. Sanktionspaket der EU ist drin, dass touristische Firmen in Deutschland keine Russlandreisen mehr organisieren dürfen. Sie sind sanktioniert. Das heißt, sie möchten nicht, die EU möchte nicht, dass die Menschen zusammenkommen. Russland hat die Visabestimmung erleichtert. Das heißt, sie haben das digitale Visum eingeführt. Und sie haben für Ausländer es zugelassen, dass ein Ausländer ein Konto in Russland errichten kann, weil ja die Währung nicht mehr mit Visakarte und so weiter gezahlt werden kann vor Ort. Haben sie die Möglichkeit für die Menschen gegeben, dass sie dort ein Konto eröffnen können, ohne dass sie russische Staatsbürger sind und Geld einzahlen. Und dann können sie mit Karte überall durch Russland reisen und bezahlen. Das heißt, das, was die Russen früher immer nur in der Gleichbehandlung gesehen haben, wenn wir die Visabestimmung hoch, haben sie sie hoch gemacht, wenn wir sie runter gemacht haben, haben sie sie. Sie sind jetzt einen Schritt mal nach vorne gegangen und haben gesagt, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Auch der russische Botschafter hier in Berlin sagt es immer wieder, Haus ist offen für alle Menschen, er grenzt keinen aus. Und wenn eben die Deutschen offiziell nicht hinkommen wollen, dann ist das ihre Entscheidung, aber es ist nicht die Entscheidung der russischen Regierung oder auch der Botschaft.
Mit anderen Worten, es liegt letztlich in den Händen der Bevölkerung, einen Wandel herbeizuführen. Ja. Und der müsste in erster Linie aus dieser existenziellen Situation herausgespeist werden, nämlich dem Potenzial eines Krieges, der dann auch in Europa stattfinden würde und auf deutschem Boden. Ist es der Bevölkerung möglicherweise nicht bewusst, was die Konsequenzen dieser Kriegstreiberei sein könnten?
Naja, was wir ja erleben, ist, dass wir einen ziemlich engen Korridor, Meinungskorridor haben. Und jeder, der ausweicht, aus diesem Meinungskorridor ausbricht, der wird ja sozusagen unter Kuratel gestellt. Ja. Nicht? Der darf dann nicht mehr auftreten. Und was sehen wir? Wir sehen ja auch eine sehr gefährliche Wechselwirkung zwischen der Bundesregierung, also ich sage jetzt mal ganz allgemein der Politik, und den Medien. Ja. Und wenn Sie sich anschauen, wer in den Medien zu Wort kommt, die militärischen Experten, dann sind das Leute, die ein Gewehr nicht von einer Gurke unterscheiden können. Ja. Ja.
Das. Sehr gut.
Aber da sind wir ja wieder bei dem Problem.
Dann lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Und was dabei übersehen wird, ist, beide Seiten, Russland und auch die Ukraine, betreiben natürlich Propaganda. Das ist doch völlig klar. Ja. Wir sind in einem Informationskrieg. Aber wir nehmen die Propaganda, die Herr Selenskyj jeden Abend von sich gibt, auf. Die wird breit diskutiert und veröffentlicht und auch positiv bewertet. Das bedeutet aber, aus ukrainischer Sicht sagen die deutschen Experten, das, was ihr macht, ist alles richtig. Das heißt, wir tragen im Grunde genommen, laden Schuld auf uns. Wir laden Schuld auf uns am ukrainischen Volk. Und das ist die Situation, ja. Sie haben es ja gesagt, es geht nicht darum, einen Herrn Selenskyj zu unterstützen, sondern es geht darum, das Töten in der Ukraine zu beenden und die Zerstörung des Landes zu beenden. Ja. Und das findet bei uns überhaupt nicht statt. Denn nur, wir können doch nur, ich habe ja hier, wollte ja nicht mich zitieren, aber andere sagen es ja auch, die Ukraine ist nicht in der Lage, die strategische Situation zu ihren Gunsten zu wenden. Und was auch bei uns immer übersehen wird, wird ja argumentiert, ja, die Russen machen ja keine großen Fortschritte. Nein, die Russen, das ist typische Clausewitz-Strategie, nicht? Wie gewinnt man einen Krieg? Erstens, indem man die feindlichen Streitkräfte zerstört. Zweitens, indem man die feindlichen Streitkräfte von der Versorgung mit Treibstoff, Munition usw. abschneidet. Drittens, indem die Bevölkerung des Angreifers sozusagen ihren Streitkräften die Unterstützung entzieht. Und was die Russen im Augenblick oder schon die ganze Zeit über machen, ist das Erste. Sie zerstören die ukrainischen Streitkräfte. Denn wenn das geschehen ist, fällt ihnen das, was sie darüber hinaus haben wollen, nämlich das Territorium sozusagen von selbst in den Schoß. Und in der Ukraine sehen wir ja nicht nur, dass die ukrainischen Streitkräfte zu offensiven Operationen gar nicht mehr in der Lage sind. Sie betreiben das, was wir Verzögerungsgefecht nennen. Ja, das machen sie, haben ihre Stellung ausgebaut. Aber es gibt doch kaum noch eine Familie in der Ukraine, in der nicht der Vater, der Sohn, der Schwiegersohn oder irgendein Verwandter oder Freund bereits im Krieg gefallen ist oder eben als völliger Krüppel nach Hause gekommen ist. Das heißt, auch selbst die offiziellen Umfragen in der Ukraine zeigen ja, dass der derzeitige Präsident gar nicht mehr die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung hat. Aber auch das wird bei uns völlig ausgeblendet.
Also wir können zusammenfassen, es wird keinen Gewinner geben in einer weitergehenden Kriegssituation.
Na, lassen Sie uns das muss ich differenzieren.
Aber wir haben nicht mehr lange Zeit zum Differenzieren.
Ja, das mache ich in 2 Sekunden. Ich unterscheide zwischen einem Krieg gewinnen, das heißt, ich erreiche die politischen Ziele, deretwegen ich diesen Krieg führe. Diesen Krieg wird weder die Ukraine noch Russland gewinnen, weil sie ihre politischen Ziele nicht erreichen. Das Zweite ist, wer wird militärisch obsiegen? Und das stand von Anfang an fest, das ist Russland. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und jeden Tag sterben mehr Ukrainer und Ukrainerinnen, weil eben die Bereitschaft nicht da ist, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen.
Ich würde Sie zum Schluss bitten, eine Prognose abgeben zu wollen, und zwar jeder für sich. Sehen Sie es als ausgemacht, dass es keinen Krieg geben wird zwischen Europa, zwischen der NATO ohne die USA und Russland?
Also was wir im Augenblick sehen, ist, dass der Stellvertreterkrieg Russland gegen die Vereinigten Staaten oder umgekehrt nicht mehr geführt wird, sondern es ist jetzt, das hat Trump eben gemacht, es ist zu einem Stellvertreterkrieg Europa-Russland geworden. Denn wir bezahlen die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden. Wir schießen das Geld in den ukrainischen Haushalt ein. 62% des ukrainischen Haushalts, also für die Bezahlung von Witwenrenten und so weiter, kommt ja aus Europa. Die Ukraine ist ja allein gar nicht mehr lebensfähig. Das heißt, es ist jetzt unser Krieg. Das muss man so deutlich sagen.
Ja, und das ist er. Und was mich daran empört oder worauf ich aufmerksam machen möchte, dass auch wir etwas verlieren. Wir verlieren nämlich alle positiven Seiten der europäischen Kultur. Und wir verlieren letztendlich in der Brutalität und Oberflächlichkeit der Betrachtung dieser Situation unsere eigene Menschenwürde.
Ja.
Ganz kurz noch, ich hatte vorhin das Buch schon in der Hand, ich zeige es ganz gern noch mal in die Kamera oder für alle sichtbar. Gabriele Gysi skizziert in diesem Buch auch die kulturellen Besonderheiten, die Deutschland und Russland verbindet. Sie ist natürlich als Schauspielerin sich der Wirkung von Sprache sehr wohl bewusst und diese Texte sind so verfasst, dass man sie sehr aufmerksam lesen muss, um ihre Intention erfassen zu können. Ein großes Dankeschön an dich, Gabriele, für diesen großartigen Text, für diese Texte. Noch ein Wort, Schlusswort von Alexander von Bismarck. Ihre Prognose?
Ja, meine Prognose, es wird keinen europäischen Krieg geben, weil Russland sich nicht provozieren lässt. Das ist ja das, was Europa will. Und wenn man mit gerade jungen Menschen, ich bin sehr viel bei Studenten in Moskau und in St. Petersburg und diskutiere mit denen. Und da findet man internationales Publikum, also die internationalen jungen Menschen, die haben alle natürlich das, wo sie vernetzt sind untereinander. Die feiern gemeinsam, saufen zusammen und umarmen sich zusammen und können zusammen lachen. Ich sehe das bei mir zu Hause, wenn mein Sohn über Silvester 4 Tage lang feiert, mit 3, 4, 5 verschiedenen Nationen, die lachen zusammen, diskutieren zusammen und lassen sich das nicht vorschreiben, was andere sagen. Sie haben die Freiheit der eigenen Gedanken zu Hause, die sie auch aussprechen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich nach Russland komme, deshalb habe ich natürlich ein kleines Privileg, es werden jeden Tag dort Zitate von Otto von Bismarck gebracht. Und das beste Zitat ist eben, wenn Deutschland und Russland Freunde sind, geht es Europa gut. Und das bringe ich natürlich auch da an, aber es gibt auch noch ein tolles Zitat. Letztendlich, wer den ewigen Frieden will, muss auch die Interessen der anderen berücksichtigen. Und das ist wichtig in der Diplomatie, dass man auch dem anderen zuhört und auch seine Dinge berücksichtigt.
Ganz kurz noch, kurz vor Ende. Mir ist dieser Tage ein altes Geo-Heft aus dem Jahre 1988 in die Hände gefallen. Und das ist wirklich spektakulär. Ich halte es mal hoch, ich lege es nachher auch draußen aus, dann können Sie mal reinblättern. Man hat im Jahre 87 107 Fotoreporter aus der westlichen Welt in die damalige Sowjetunion eingelassen. Die durften an einem Tag vom Westen bis in den äußersten sibirischen Osten die Menschen begleiten. Die waren sogar im Gefängnis, die waren in der Sauna, was man so macht, im See schwimmen, die waren im Kindergarten. Das sind großartige Bildzeugnisse und sie stammen aus einer Zeit, als das Interesse an den Menschen hinter dem eisernen Vorhang offenkundig gewachsen ist. Und ich möchte ganz gern diese Diskussion mit einem Hinweis auf ein Lied, ich kann es nicht singen und Arne Schmidt kann es jetzt leider auch nicht spielen auf die Schnelle, von Billy Joel, Leningrad. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und die Schlüssel Die Schlüsselzeile dieses Liedes ist: We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Es ist ein großartiges Lied und er war, ich glaube, kurz vor dem Ende der Sowjetunion in St. Petersburg und hat dort gastiert. Gibt's immer noch die Aufnahmen, schauen Sie sich das an. Es gibt großartige Künstler, es gibt Gilbert Bicot mit Nathalie, wir erinnern uns. Lesen Sie das Buch von Gabriele Gysi. Jetzt wird's bald kalt, die Jahreszeit beginnt mit Nussknacker, Schwanensee.
Sehr gut.
Und Nächte am Kamin mit Dostojewski und einem großen, großartigen Weinbrand aus Georgien.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de